Ja, hallo Sarah. Ich kann dich mal wieder interviewen. Wir sind im Valle Gran Rey auf Gomera. Du bist für ein paar Wochen hier. Ist das für dich eine Art Urlaub oder Auszeit, aber du gibst auch Satsang, oder ist es einfach nur eine Reise?
Keine Ahnung. Ich bin einfach hergeschwemmt worden. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ohne Ziel, ohne eine Idee. Ja, Satsang ist entstanden. Darshan ist entstanden. Es war also sozusagen vor der Anreise nach Gomera auch nicht geplant. Und so entstand es aus dem Moment heraus.
Aber du genießt es, aus dem winterlichen Mitteleuropa hier in der Sonne zu sein, oder?
Naja, grundsätzlich war es ja anders geplant. Geplant, in Anführungsstrichen. Wollte 4 Monate in Indien bleiben. Und dann hat sich Krankheit eingeschlichen, 3,5 Wochen. Also ich war knapp 4 Wochen da. Und nach 3,5 Wochen Krankheit war dann klar abzureisen und sich in medizinische Betreuung zu gehen. Und nachdem der Körper dann so langsam wieder fit wurde, haben wir eine Einladung bekommen nach Gomera. Und irgendwie war es klar dann, ja, okay. Sonst wäre ich nach Indien, nach Österreich geflogen.
Du hast gerade Darshan und Satsang erwähnt. Also Satsang, ja, meine ich zu verstehen, was es ist. Darshan ist das, das Segnen, was du auch anbietest?
Ja, grundsätzlich ist es verschieden. Grundsätzlich. Um es eine Einfachheit der Sprache zu bringen, habe ich es für unsere Tradition als Segnung gelassen und in der indischen Tradition als Darshan. Was ist der Unterschied, ein Unterschied? Darshan wird übersetzt im Indischen das göttliche Schauen. Alles findet in der Stille statt. Und man kommt wie bei der Segnung nach vorne und ich schließe die Hände auf. Und dann schauen wir uns in die Augen und das macht was ganz Intimes und was ganz Direktes. In der christlichen Tradition, wenn man die Segnung nimmt, kann jeder segnen, ist möglich. Doch mit dem Hintergrund, dass jede Segnung, die stattfindet, Gott segnet. Also nicht ich bin jemand, der segnet, auch selbst wenn ich es als Form bin. Es ist der Segen Gottes. Und im Darshan, es ist der Blick Gottes. Wir haben die Möglichkeit, im Darshan das Leben selbst oder Gott, was wir auch immer dazu sagen, in Form zu sehen. Und die Energie, die dabei übertragen wird, was sie macht, weiß ich nicht. Ich kann nicht sagen, es hat dies oder jenes als Ziel. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es so zu sein hat. Mehr weiß ich nicht. Und das ist eine große Freude. Es ist sehr nah. Es ist sehr direkt. Ohne Worte. Mit den Worten haben wir immer noch jemanden dazwischen, der versucht, die Worte zu verstehen. Ohne Worte kann alles so sein, wie es ist. Kannst du so sein, wie du bist. Und niemand will einander. Was wir vielleicht versuchen, mental zu erhaschen oder so. Das funktioniert nicht im Dasein oder in der Segnung. Ja. So, was kann ich sagen? Was kann ich sagen?
Worte haben ja manchmal auch eine sehr positive Wirkung, nämlich dass sie die Aufmerksamkeit fesseln, ne? Und dass es dann einfacher ist, zum Beispiel für Menschen, die zu dir kommen, mit ihrer Aufmerksamkeit bei dir zu sein, wodurch dann eventuell was passiert, wie auch immer, oder auch nicht. Also, aber das bietest du ja auch an. Satsang kann man ja nach wie vor sprechen und Fragen stellen.
Ne? Ja, es gibt eine schöne Geschichte. Es war ein Meister, der hatte viele, viele Schüler. Tausende sind zu ihm gekommen und er hat immer geredet. Und eines Tages kam ein sehr bescheidener Mann und saß am Ende des Raumes, wo dieser sogenannte Lehrer gesprochen hat. Und auf einmal drehten sich alle Menschen um. Nach und nach. Sie bemerkten hinter sich etwas. Sie wussten gar nicht, was. Und alle Menschen, die dort waren und erst nach vorne schauten, schauten dann zurück. Er hat nichts gesagt. Er war einfach da. Also, ich weiß nicht, ob es immer die Worte sind. Wir benutzen Worte. Es ist okay. Es geht nicht darum, für Worte oder nicht Worte. Sondern uns frei zu machen von der Idee, es sollte so oder so sein. Und nicht einzuteilen und zu kategorisieren. Oder anders eine Struktur draus zu machen. Wir können aus dem Leben keine Struktur machen. Wenn wir anfangen, eine Struktur, wo wir sowieso schon drin leben, zu schaffen und sagen, das Leben ist so oder anders ausgedrückt, Gott ist so, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir wirklich ein Problem. Weil dann sagen wir, das ist göttlich und das ist nicht göttlich. Aber all das kann nur geschehen in der Unwissenheit. In Theorien, in Strukturen. Dann wissen wir nicht, darum unwissend oder unbewusst, dass alles Gott ist. Ob wir reden oder nicht reden, egal was geschieht oder nicht geschieht, es ist das eine.
Ich möchte nochmal zu den Segnungen kommen. Ich habe verstanden, was du sagst, wie du das verstehst, aber Segnungen hat für mich immer noch so ein bisschen einen Beigeschmack von der christlichen Konditionierung, dass da jemand ist, der praktisch als Mittelsmann zu Gott ist, ne? So wie es in der Kirche ist. Ne? Also nicht die Menschen können jetzt direkt mit Gott reden, oder können sie auch, aber richtig gut funktioniert es nur, wenn es über den Priester läuft. Ne? Also wenn jemand dazwischen steht, wenn jemand sich versucht dazwischen zu stellen. Aber du sagst ja ganz deutlich bei Segnung, was du anbietest, dass du machst nichts, sondern das passiert einfach. Ne? Und ich meine, wir sind ja alle auch schon gesegnet. Ne? Ich meine, man kann ja eigentlich keinem Menschen was geben. Eigentlich ist ja immer auch schon alles da.
Da sprichst du jetzt was ganz Tiefes an. Ist, grundsätzlich ja, doch wenn wir nicht in der Unwissenheit leben würden, würden wir nicht leiden. Wir leiden nur, weil wir in der Unwissenheit sind. Wenn wir nicht in der Unwissenheit leben, dann wissen wir, was wir sind, und wir leiden nicht. Also haben wir vergessen, was wir sind. Was wir sind, wir wissen es nicht mehr. Wir haben es vergessen. Und wir sagen es, ja? Wir, die sogenannten Lehrer oder Meister. Ich sage dazu, das Leben spricht ganz direkt mit dir. Oder noch klarer ausgedrückt, das Selbst spricht mit dir selbst. Doch solange du es nicht selbst geworden bist, es hört sich so an, als ob man es wehren könnte. So ist es nicht gemeint. Solange es nicht zu deinem tiefen Wissen, jenseits des mentalen Wissens, geworden ist, können wir lange darüber reden. Und in der Nähe dieser Kraft zu sein, dieser bewussten Kraft der Gegenwärtigkeit, ermöglicht dir etwas. Nicht nur dir allein. Diese wenn ich es vielleicht einfach ausdrücke, und letztendlich könnte man die Worte auch anfeinden. Es füllt dich. Es füllt dich mit dem, was du in Wahrheit bist. Und es beseitigt das, was nicht wahr ist. Oder es beseitigt das, was unwissend ist. Segnung oder Darshan füllt dich mit deinem eigenen Selbst. Also wie wenn eine Blume am Ausdauern ist. Sie hätte die Möglichkeit zu blühen. Also sie kriegt kein Wasser. Dann ist das das Wasser des Lebens, was die Blume zum Blühen bringt und in ihre Kraft. Das ist Segnung. Das ist da schon. Die Begegnung und die Kraft in diesem Augenblick. Das verändert dich. wirst es vielleicht nicht mental merken, doch es verändert dich. Ja, bitte. Mutter Mira würde dazu sagen, sie arbeitet für die Bewusstseinserhöhung der Menschen. Für das, was sowieso schon geschieht, mit ihrer Arbeit ermöglicht sie den Menschen in diesen Bewusstseinswandel, der geschieht, den Menschen mitzunehmen. Doch sie selbst sind in einem Bewusstsein von diesem Nichtwissen. Und in dem Moment, wo wir das teilen miteinander, bist du gefüllt mit diesem Bewusstsein und von Unbewusstsein befreit durch Erkenntnis. Und es ist dir auch möglich, mitzuwachsen in diesem aufsteigenden Bewusstsein. Und darüber können wir viel reden, im Sinne von reden, und es passiert auf einer jenseits des Verstandes. Ja, jenseits des Verstandes.
Ich würde es trotzdem gerne mal mit meinen Worten ausdrücken, ja, versuchen. Mhm. Es ist alles da, es ist perfekt, wie es da ist. Mhm. Es ist nur mehr oder weniger im Fokus, im Bewusstsein. Und es kann nichts gegeben werden, weil es da ist. Weil wir nicht nur, weil es da ist, sondern weil wir es selber sind. Wir sind es ja schon. Aber es kann näher ins Bewusstsein fallen. Und es kann bewusster werden. Es kann permanenter da sein. Genau. Aber wir können nicht raus. Wir sind eh drin. Weil wir sind es ja selber.
Ja. Okay.
Und es kann, ja, es kann nichts dazukommen. Es ist einfach da. Weil wenn es gesehen wird, dann ist auch das Wissen da, dass es immer da war.
Ach, das ist wahr, ja. es kommt gerade sowas, es ist wie eine Batterie. Weißt du, es gibt Batterien. Es gibt volle Batterien, große Batterien. Und es gibt Batterien, die sind ziemlich leer. Sie sind alle Batterien. Und in dem Moment, wo eine leere Batterie mit Kraft gefüllt wird, kann sie Energie abgeben. Eine volle Batterie kann eine leere Batterie laden. Oder wir gehen jetzt ans große Kraftwerk, ja, in die Steckdose und machen unser Ladegerät da in diese, stecken wir ein in diese Steckdose und die Batterie wird geladen. Und dann ist sie in einer anderen Kraft. Und dann wird auch ihre Handlung aus dieser Kraft eine andere sein, als wenn die Batterie leer ist. Es ist eine Metapher. Ich sage nochmal, wir können darüber reden. Wir können sagen, alles ist da, das ist wahr. Ich kann sagen, ich bin das, was ich auch immer bin. Oder ich bin das eine, oder ich bin das, was immer hier ist. Wissen. Dann reden wir nicht darüber.
Dann brauchen wir nicht drüber reden, aber wenn das Reden drüber passiert, ist auch kein Fehler, ne?
Es geht nicht darum, dass das eine richtig ist und das andere falsch.
Genau.
Das meinen wir hier sowieso nie, wenn wir Worte benutzen. Darum sprechen Weise oder Meister oder Lehrer, was man auch immer dazu sagt, in zweierlei Sprache. Was wäre zweierlei Sprache als Beispiel? Als Metapher ist ein Meister und seine Schüler. Und ein Schüler streitet mit dem anderen und sagt, also um erleuchtet zu werden, muss ich immer meditieren. Man muss sich anstrengen, man muss dies tun, man muss jenes tun. Man muss die Welt verneinen. Der andere Schüler sagt, das ist nicht wahr. Man muss sich überhaupt nicht anstrengen, weil wir sind das schon. Und sie argumentieren hin und her. Also sie kommen beide auf keinen Konsens. Und sie gehen zum Meister. Und der erste sagt, Meister, es ist doch wahr, wir müssen uns anstrengen, wir müssen meditieren, wir müssen der Welt entsagen, wenn wir frei sein wollen. Und der Meister sagt, ja, du hast recht. Kommt der andere Schüler und sagt, Meister, das verstehe ich jetzt nicht. Du hast mir noch beigebracht. Ich muss mich nicht anstrengen, ich muss nicht meditieren, ich muss nicht dies und nicht jenes tun. Weil wir sind es schon. Und der Meister sagt, ja, auch du hast recht. Und zufälligerweise war jemand dabei, eine dritte Person, die sagt, Meister, das verstehe ich jetzt nicht. Du sagst, der hat recht und der hat recht. Und dann sagt er, und du hast auch recht. Es gibt nichts richtig und nichts Falsches, in dem man sagen kann, es ist nur so und es ist nur so. Weil dann würden wir eine Einteilung machen, was göttlich ist und was nicht göttlich ist. Und da alles göttlich ist. Doch wir müssen aufpassen. Wirklich aufpassen. Oder achtsam sein. Wir können versuchen, irgendwo scheinbar einen Konsens zu finden mit der Wahrheit. Aber ein Konsens ist immer ein Ziel. Gott hat keinen Konsens, in dem wir uns irgendwie so oder so verhalten oder so und so etwas sagen. Die Radikalität der Klarheit. Jesus sagte dazu, ich bin gekommen mit dem Feuer und dem Schwert. Aber wenn wir versuchen, einen Konsens zu finden über die Wahrheit und es zu einem Brei machen, mental zu einem Brei, und sagen, ja, ist sowieso alles eins und es ist ja, und es ist egal dies und es ist egal das, was wir sagen oder nicht sagen. Dann kommen wir in einen Bereich hinein, der uns einschläfern lässt. Es fehlt das. Diese Klarheit, dieses Schwert. Diese Radikalität. Gott ist radikal. Es ist nicht ein Einheitsbrei. Und diese Radikalität können wir jeden Tag erleben. Wenn wir die Medien anmachen. Wenn wieder etwas passiert ist, wo wir sagen, das ist wieder tragisch. Das ist die Radikalität des Lebens. Gott ist kein Einheitsbrei. In der Sprache und im Ausdruck und im Leben und überhaupt. Und in der Erscheinung. Und ganz im Gegenteil.
Ja, Gott oder das Leben liebt auch radikale Erfahrungen. Ne? Darum passieren die so. Sonst würden sie nicht so passieren. Radikale und klare Erfahrungen, wie du sagst.
Diese Radikalität, die wir als Erfahrung nennen, ich mache jetzt eine Erfahrung. Dient dazu, uns von dieser Illusion des Ich zu befreien. Alle Strukturen, die wir haben von diesem Leben und von mir, wird jedes Mal mit der Radikalität erschüttert. Im ganz normalen Leben. Ob in Beziehung oder in alles. Alles, was wir sehen.
Unfälle, Krankheiten.
Alles.
Katastrophen.
Alles. Und nur zu einem hin. Die Freiheit deines Wesens. Und wenn du jetzt sagst, ich bin ja frei, dann sage ich, es ist eine Aussage aus dem Unwissenden. Wir können es alle sagen. Das ist ja das Thema. Wir können es alle sagen, aber wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht.
Ja, aber du weißt auch nicht, was die Menschen wissen. Also ich meine,
es geht darum, dass wir zu erkennen, dass der Geist oder das Ich die Wahrheit nimmt und sie wiederholt, mental. Ich weiß nicht, aber ich kann sehen, wenn es wiederholt wird und wenn es nicht echt ist.
Klar. Alles kann als mentale, als Konzept oder so nur gedacht werden. Mhm. Und ja, und es kann aber auch im Moment authentisch so sein und so empfunden werden. Ne? Das ist ja auch jederzeit möglich. Und wie ich das eben gesagt habe, habe ich es so empfunden. Mhm. Ich weiß nicht, ob das nicht bei dir angekommen ist, aber.
Alles hat einen Geschmack. Alles hat ein Dann nennen wir es mal Klang oder Geschmack.
Ja, jetzt zum Beispiel der Kühlschrank.
Ach, das. Das Leben ist wie Musik. Es ist ein Mysterium. Und manchmal glauben wir auch das, was wir sagen. Sonst würden wir es vermutlich nicht sagen, wenn wir es nicht glauben würden. Manchmal wissen wir auch, dass wir etwas sagen, was wir selbst nicht glauben, aber es erzählen, mit der Hoffnung, dass es uns jemand glaubt.
Oder um uns selber zu überzeugen.
Ja, oder das ist genau das. In alledem, vielleicht funktioniert es sogar. Gehen wir mal davon aus, es funktioniert. Aber eins funktioniert nicht. Du kannst die ganze Welt davon überzeugen, dass das, was du sagst, wahr ist. Und die ganze Welt glaubt, dass das, was du sagst, wahr ist, weil du so gut spielen kannst. Aber all das, also grundsätzlich gesagt, kannst du dich selbst nicht belügen. Du weißt es. Du weißt, wenn du lügst. Oder anders ausgedrückt, wenn du nicht die Wahrheit sagst. Oder wenn du nicht authentisch bist. Also, das sogenannte scheinbare andere und andere gegenüber nicht authentisch zu sein, ist letztendlich nichts anderes, als dass ich mit mir selbst nicht authentisch bin. Solange ich noch glaube, ich erzähle dir eine Geschichte und du sollst jetzt meine Geschichte glauben, bin ich selbst in der Geschichte. Ich mache mir selbst was vor. Aber egal wie es ist, es ist egal. Ja. Wir können uns was vormachen, wir können uns nichts vormachen.
Das Leben will die Erfahrung machen, sonst wird es nicht passieren. Jeder versucht so authentisch zu sein, oder es ist einfach schön, wenn jeder so versucht, so authentisch zu sein, wie er sein kann, und mehr kann er einfach nicht.
Genau,
oder kann
man nicht authentisch sein.
Genau, mehr kann einfach nicht passieren.
Aber dann nicht, ja, ist okay. Er kann nicht anders.
Du hattest auch ein Thema vorgeschlagen, ich hoffe, wir sind zum Teil schon drin, mhm. Nämlich, dass eine Änderung der Strukturen keinen Frieden bringt. Das, ja, das spricht mich an, das klingt mal einfach wahr, obwohl da natürlich direkt ein Haufen Fragen kommen. Welche Strukturen geht es? Geht es um innere Strukturen, um psychische Strukturen, die aus der Geschichte her sich ergeben haben oder so wahrgenommen werden? Oder meinst du äußerliche Strukturen, gesellschaftliche? Und dann natürlich, was heißt Frieden? Aber das, ja, bleiben wir erstmal bei den Strukturen.
Ja, es sind grundsätzliche Begriffe, die wir einfach erstmal an Klarheit benötigen, bevor wir überhaupt sagen können, was diese Aussage ist. Wo befinden sich Strukturen? Wer hat Strukturen?
Gibt es da überhaupt jemand, der Strukturen haben könnte? Es gibt ja nur den Moment. Es kann also im Moment vielleicht gibt es Erfahrungen, die prägen, oder was? Was meinst du mit Strukturen?
Was ist Struktur? Die Idee von etwas oder die Idee von jemand oder die Idee einer Geschichte. All das hat eine Struktur. Und wir leben in Strukturen. Wir werden in Strukturen groß. Uns bringt man Strukturen bei. Und Struktur an sich ist ja nichts Schlechtes. Nur wenn wir an den Strukturen festhalten und sagen, das bin ich und das hat so zu sein und das ist richtig und das ist falsch. Diese Geschichte hätte mir nicht passieren dürfen. Meine Eltern hätten besser sein sollen. Die Depression hätte ich nie kriegen sollen. Die Wirtschaftskrise darf nicht sein. Das Flugzeug darf nicht abstürzen. Also wir können Strukturen schaffen, indem wir uns bewegen. Aber wir machen sie so starr, dass es nichts anderes gibt. Und wenn wir merken, zum Beispiel, nimm mir mal Beziehung. Ich habe eine Idee von einer Beziehung. Die ist natürlich unbewusst. In den meisten Fällen ist sie unbewusst. So. Und jetzt funktioniert diese Beziehung nicht so, wie ich es mir vorstelle. Er oder sie ist vielleicht weniger mit mir zusammen, als ich es gerne hätte. Das ist eine Idee. Ich habe die Idee, wie es zu sein hat. Das ist eine Struktur. Dann beginne ich, wenn die Struktur so nicht funktioniert, sie zu verändern. Entweder gehe ich auf den anderen ein, und sage, ich hätte dich gerne mehr. Dann muss aber der andere seine Strukturen verändern, wie er sich zum Beispiel das Zusammenleben in dieser Beziehung vorstellt. Dann kommen wir schon irgendwo in einen Konsens. Aber was möchte ich sagen? Dass die Veränderung der Struktur kein Frieden bringt. Ich habe keinen inneren Frieden, egal was wir in dieser Welt tun, egal welche Strukturen wir uns schaffen. Bankenstrukturen, Wirtschaftsstrukturen, Handelsstrukturen, Beziehungsstrukturen, all diese Strukturen sind aus einem kleinen Geist, aus einer Idee. Sie haben ihren Sinn und sie haben ihren Zweck. Doch wenn wir uns daran festhalten, und diese Struktur versuchen zu halten und gehen nicht mit der Veränderung mit, dann leiden wir. Und wir verändern dann die Struktur mit der Hoffnung, dass mein Leid aufhört. Also wenn ich, man kann ganz viele öffentliche Fragen nehmen, die gerade in den Medien sind. Und man versucht, innerhalb dieser, in jedem einzelnen Bereich, neue Strukturen zu schaffen. Welche Gesetze können wir schaffen, um, Punkt, 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 dies zu bezwecken und das zu verhindern? Das hat doch eine Struktur. Ich möchte verhindern, dass ich mich so allein fühle. Darum möchte ich, dass der andere mehr mit mir zusammen ist. In einem kleinen Beispiel. Das ist eine Veränderung der Struktur. Das bedeutet, ich bin vorher im Unfrieden oder im Nein, weil meine Struktur nicht das ist, was ich mir, oder das, was jetzt ist, nicht in meiner Struktur wiederzufinden ist. Also leide ich. Aha, also ich muss mich nur so verhalten, um dass ich das kriege, was ich will. Also im größeren Maße gesehen, wenn es nicht im kleinen Maße, ändern die Gesetze. Ich sage nicht, dass sie schlecht sind. Aber wenn wir uns daran festhalten und glauben, sie geben uns Sicherheit, dass diese Struktur mir eine Sicherheit gibt, vielleicht bis einem gewissen Maß, dann findet irgendjemand eine Lücke in der Struktur und dann finden mehr Menschen diese Lücke in diesem Gesetz. Und dann, da gibt es eine Lücke, die müssen wir füllen. Also fangen wir wieder an, eine neue Struktur. Aber hinter alledem, was wünschen wir uns in dieser Struktur. In all dem, was wir uns wünschen in dieser Welt und in den Strukturen leben, in Ich-Strukturen, Ideenstrukturen. Es sind all dem, dass wir die Sehnsucht haben nach Frieden, nach Freiheit, nach Hause kommen, nach sogenannte Sicherheit. Weil wir versuchen, Sicherheit durch Strukturen zu bekommen. Bis zu einem gewissen Maß scheint es zu funktionieren. Scheint. Weil jetzt bemerken wir, in dieser Zeit, die wir gerade haben, dass immer mehr Strukturen zerfallen. Und wir sind wie kleine Hamster im Rad und rennen und versuchen noch schnell die Lücke oder die Lücke zu füllen. Wir sind wie die Titanic. Weißt du, die irgendwo aufgerammt ist, der baut es offen, Wasser fließt rein und ich denke, oh Gott, meine Struktur. Wie kann ich diese Struktur füllen, um dass ich nicht überflutet werde und untergehe? Und das machen wir im Großen wie im Kleinen. Und all diese Strukturen befinden sich in einem Bereich. In einem Bereich. Der Frieden. Man könnte sagen, dieser Bereich ist der Bereich des Egos, des Ich. Und wir können noch 1000 Jahre Strukturen ändern. Neue erfinden, alte fallen lassen. Kein Problem. Doch das, was dahinter liegt, werden wir so lange, wie wir mit den Strukturen kämpfen, im Großen wie im Kleinen, nicht erreichen. Außer wir haben so lange gekämpft um Struktur, um Halt, um Sicherheit, bis wir da hinausfallen. Jesus sagt dazu, wenn wir genug gelitten haben, dann sind wir bereit fürs Himmelreich. Also wenn wir lange genug Struktur gelebt haben, was super ist, gehört auch zum Leben. Und ist sogar hilfreich. Dann sind wir bereit, den wahren Frieden, der dahinter liegt, der tiefer liegt als an der Oberfläche, man sagen, erkennen, das Selbst erkennt sich selbst, ich weiß nicht, manchmal sagt man nach Hause kommen, ja, all das können wir ja Sprache ist, ja, nach Hause kommen, du bist schon zu Hause, ja. Dann können wir uns im Vedantischen Advaita, ne? Glaube ich, Advaita sagt man dazu. Hin und her, schlagen uns nach rechts und nach links. Doch eingangs habe ich gesagt, komm hierher, komm hierher und sei mit in dem, was hier ist. Und hör nicht so sehr die Worte, sondern, das würde ich gerne anschließen, alles, was geschieht oder nicht geschieht, was gesagt wird oder nicht gesagt wird, alles oder jeder Moment ist in der Lage, wenn wir auch hier sind, wenn wir hier sind, mit der Aufmerksamkeit hier sind, ermöglicht uns Erkenntnis. Erkenntnis ist sehr, sehr wichtig. Was ganz, ganz Wesentliches. Erkenntnis ist die Kraft vom Bewusstsein. Erkenntnis ist die Kraft vom Bewusstsein. Samapan würde sagen, Erkenntnis geschieht in Gott. Was heißt das? Dass Klarheit aus dem Innern herauskommt. Nicht das, was ich dir sage. Das ist es nicht. Sondern, wenn wir bei uns selbst bleiben, während dieser Begegnung, während dieses, was jetzt ist, und ich nicht versuche, mental dich jetzt zu verstehen, was du da sagst, und jetzt muss ich genau darauf die Antwort geben. Dann löst Erkenntnis. Erkenntnis ist in der Lage zu transformieren. Verändern. Anders ausgedrückt, es löst das Unbewusste auf und füllt dich mit Bewusstsein. Also, das ist das, was zählt. Und wenn wir in der Begegnung von jetzt ganz noch weiter und weiter und weiter. Also ich merke, du möchtest was fragen.
Ja, möchte ich auch. Ich würde gerne auf den Unterschied zwischen jetzt Struktur, wie du es gerade beschrieben hast, und natürlichem Bedürfnis, ob das beschreiben kannst. Weil dein Beispiel, was du gebracht hast in einer Beziehung, dass einer zum Beispiel sagt, das ist mir nicht genug zusammen sein, das kann ja auch einfach ein ganz natürliches Bedürfnis sein. Die Menschen haben ja Bedürfnisse und das Bestreben ist, die Bedürfnisse auch zu leben. Okay. Und das ist ja auch nicht unbedingt mit Leiden verbunden, sondern einfach vielleicht mit Schmerz, nämlich ein ganz realer Schmerz. Ich bin ja mit den Menschen zusammen und ich möchte gern mehr mit den Menschen zusammen sein. Und dann kann ich das kommunizieren. Und vielleicht kann ich dann sogar auch irgendwann die Konsequenz ziehen und oder die passiert dann, dass ich vielleicht mit dem Menschen gar nicht mehr zusammen bin, sondern mit jemand anders. Also es gibt ja auch natürliche Bedürfnisse und das ist ja auch gut so und schön und dass die Menschen versuchen, die zu leben. Ja, wo ist da der Platz, wo ist der Unterschied zwischen Struktur und natürlichem Bedürfnis?
Ja, wer hat das Bedürfnis? Wer hat diesen Wunsch? Wer hat die Vorstellung, wie ich gerne mit dem anderen? Und dann kommen wir genau wieder auf denselben Punkt.
Es muss ja keiner da sein. Es kann auch einfach nur ein Bedürfnis da sein, was passiert.
Dann haben wir... Was ist ein Bedürfnis? Also ich würde sagen, ein Bedürfnis ist ein Wunsch.
Bedürfnis ist zum Beispiel zu atmen. Das passiert von alleine. Und da brauche ich keinen Wunsch für zu haben, sondern das passiert. Der Körper hat das Bedürfnis zu atmen oder zu trinken zum Beispiel. Und der Mensch hat vielleicht das Bedürfnis, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Ohne jetzt nach der Geschichte zu fragen, warum und wie real und wie irreal, sondern das ist einfach da und es wird als natürlich angenommen. Und dann passiert es.
Ein natürliches Bedürfnis. Ah, okay. Wie essen, trinken, Nähe.
Ja.
Okay. Okay. Wenn ich das jetzt einfach mal wortspielerisch nehme, dieses Wort Bedürfnis, wobei ich kann damit gar nichts anfangen. Sorry. Aber ich spiele jetzt mal damit und sage, ich habe das Bedürfnis, nach Hause zu kommen. Ich glaube, dass das Wort Bedürfnis irgendwie aus der Gesellschaft entstanden ist. Es gibt Grundbedürfnisse, die wir haben. So zum Beispiel in Hartz IV wirklich ein Grundbedürfnis, ein Dach über dem Kopf, Essen, Trinken, Schlafen, Internet, Fernsehen. Und diese menschlichen Bedürfnisse für den Körper, Sinnesbedürfnisse, zu nähren. Das ist für mich ein Unterschied zu dem, wenn ich sage, ich spiele mal mit dem Wort Bedürfnis und sage, wie ist denn das mit dem Bedürfnis nach Hause zu kommen? Das Bedürfnis nach Liebe, Bedürfnis nach Frieden, Bedürfnis nach Freiheit, Bedürfnis nach Glückseligkeit. Ich sage nicht Bedürfnis dazu. Ich sage Sehnsucht dazu. Wir haben die natürliche Sehnsucht, in dem Feuer der Liebe aufzugehen, nach Hause zu kommen. Und wenn wir diese Sehnsucht in eine Struktur packen und nennen diese Struktur Bedürfnis. Ich habe das Bedürfnis nach Liebe. Ich habe das Bedürfnis nach Nähe, ich habe das Bedürfnis nach Freiheit. Dann suchen wir eine Struktur. Und das ist die Oberfläche. Wir schaffen Strukturen und sagen, das ist mein Bedürfnis. Und dann muss aber das, was ich suche in meinem Bedürfnis, auch jemand geben, der diese Struktur nährt. Dieses Bedürfnis nährt. Und das können wir alles machen. Aber auch die Bedürfnisse, wenn wir keinen Frieden geben. Es wird mir nicht das geben, was du suchst. Samarpan hat vor kurzem gesagt, leb all deine Wünsche, vor 2 Tagen. Leb all deine Wünsche, geh deinen Wünschen nach. Und du wirst merken, dass die Wünsche dich nicht erfüllen. Die Bedürfnisse werden dich nicht erfüllen. Und eigentlich finde ich das Wort auch ein bisschen komisch gerade, Bedürfnis. Ich habe ein Bedürfnis und suche jemanden, jetzt mal nur spielerisch, ja? Der mir das erfüllt. Dann benutze ich auch jemanden. Weißt du? Ich benutze jemanden für mein Bedürfnis nach Nähe oder sonstiges. Das ist doch jenseits. Das ist nicht Liebe. Das ist die kleine Liebe vielleicht, meine vorgestellte Liebe, aber nicht diese Liebe, die wir sind in unserer Natur. Und deshalb sage ich, diese Sehnsucht, diese Sehnsucht wird bleiben, bis wir erfüllt sind. Nichts gegen die Struktur. Also wirst in der Struktur, in den Bedürfnissen, keinen Frieden finden. Keinen ewigen Frieden. Keinen werdenden Frieden. Vielleicht findest du einen kurzen Frieden. Sag ich, ah, ja. Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Endlich. Und dann, was wird geschehen? Auf einmal ist es nicht so, wie ich es mir vorstelle. Mein Frieden ist weg. Jetzt müssen wir das da wieder ändern. Also der wahre Frieden, der tiefe Frieden, geschieht jenseits von Strukturen, geschieht jenseits von Bedürfnissen. Es ist nichts gegen Struktur einzuwenden und es ist nichts gegen Bedürfnisse einzuwenden. Ich sage nur, wenn du das suchst, was immer ist, findest du es nicht dort. Aber wir können, Jesus sagte auch, suche so lange, bis du findest. Du kannst so lange in den Strukturen suchen. Weiß ich, wie viele Wiedergeburten. Okay. Aber irgendwann fällst du hinaus und fällst in dir selbst hinein. Dann bist du erfüllt. Dann ist der Frieden da, den du 10 Inkarnationen gesucht hast. Nach 100 Beziehungen oder 1000. Weißt du, es spielt keine Rolle. Es ist nur ein Fingerzeig. Ein Fingerzeig, dass der Frieden nicht in der Struktur ist. Und wenn es einen Frieden gibt, dann ist es ein kleiner Frieden. Ein kleines Glück, eine kleine Liebe, ein kleines Glück. Aber nichts, was ewig ist. Nichts, was bleibt. Und unsere Sehnsucht ist dieses Erfülltsein, ganz sein. Dann fallen auch Bedürfnisse weg. Dann fällt Struktur weg.
Ich möchte nur mal zur Struktur auf einem einfacheren Beispiel noch.
Ja.
Also Struktur ist eine Art Erinnerung auch, die auch sehr hilfreich und praktisch sein kann. Ne? Also wenn ich zum Beispiel Autofahren gelernt habe, dann brauche ich jetzt nicht jedes Mal zu denken, da kommt eine Kurve, jetzt bin ich in der Kurve, jetzt kriege ich das Lenkrad, sondern das passiert. Man kann jetzt sagen, das ist eine Struktur, könnte man sagen. Das ist einfach im Gehirn, ist anscheinend ein Gerüst, ein Gedankengerüst, das mir gar nicht bewusst sein wird, muss, aber was funktioniert. Weil ich kann an was anderes denken und drehe trotzdem das Lenkrad in die richtige Richtung, wenn ich durch die Kurve fahre. Also praktisch, es gibt eine Art Struktur im Kopf oder die Möglichkeit, dass im Gehirn Strukturen entstehen, die ablaufen, um sich im Leben in bestimmten Situationen zurechtzufinden. Mhm. Würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und dann gibt es darüber hinaus Strukturen, die aber Sachen verdecken. Zum Beispiel schmerzhafte Erinnerungen, die auch in bestimmten Situationen getriggert werden. Mhm. Vielleicht kannst du was über den Unterschied oder diese Art von Strukturen sagen.
Also, wenn wir bei dem Beispiel mit dem Auto bleiben, dann kann es sein, dass wir mal was gelernt haben. Ja, wir haben was gelernt, wie wir was zu bedienen haben. Und wie man sich im Straßenverkehr zu verhalten hat. Wie man Auto schaltet oder Automatik fährt. Wenn wir das gelernt haben, verlernen wir das Gelernte. Was will ich sagen? Wir erinnern uns nicht ständig dran, sondern unser System ist wie gefüllt damit. Ja, du ist nicht wie beim, wenn du anfängst zu fassen, wo ist das Achtungsschild, Kofferstraße, Ampel, ach ja, rot und so. Ja? Also es ist nicht ein mentaler Vorgang mehr. Wir sind gefüllt mit dieser Struktur, ohne darüber nachzudenken. So, dann hast du noch was gesagt, das mit dem Auto, was kam danach?
Ja, dass es Strukturen gibt, um bestimmten Schmerz zum Beispiel zu verdecken oder bestimmte Erinnerungen, die einfach im System sind, Traumata zum Beispiel.
Okay. Auch das ist das. Letztendlich hat es denselben Geschmack, bloß andersrum. Wenn wir zum Beispiel in unserer frühesten Kindheit scheinbar ein Trauma erlebt haben. Wir können uns nicht daran erinnern, wir haben es nicht mental erlebt. Aber ich sage jetzt mal, wir sind Krieg geworden. Baby, ein Krieg, Bomben, Schüsse, laut. Auch damit bist du gefüllt. Du bist wie getränkt. Wenn du einen trockenen Lappen ins Wasser legst, weil die Arbeitsplatte gerade mit Wasser hat, ein feuchter Fleck, dann saugt sich dieser Schwamm mit dem Wasser auf. Der Schwamm ist nicht dieses Wasser. Er ist genährt mit dem Wasser gerade. Er ist satt. Er ist gefüllt. 30 Jahre später, 20 Jahre später oder 10 Jahre später, der Krieg ist schon lange vorbei. Du kannst dich nicht daran erinnern, er war in dem ersten halben Jahr in deinem Leben. Und du bist 8 oder 10 Jahre und auf einmal gibt es Testflieger am Himmel und Geräusche. Und du hast Angst. Was geschieht? Dieses Geräusch, dieses Erleben, ohne dass du es wirklich erlebt hast mental, wird physisch erweckt. Physisch erweckt. Es ist ja nicht weg. Nur weil du dich nicht daran erinnern kannst oder nur weil du dich bewusst nicht daran erinnern kannst oder sagen kannst, ich war der und der und habe das erlebt, das ist meine Geschichte, heißt es nicht, dass es nicht in dir verborgen ist. Oder anders, dass du nicht damit getränkt bist. Und jetzt kommt dieses Geräusch vorbei und es kommt in Fluss. Der Körper erinnert sich an diese Information. Und jetzt entsteht Angst in dir. Du weißt gar nicht, was in deinem Body los ist. Der ist ja so aufgeregt, zum Beispiel vielleicht. Hat Stress. Du hast gar keinen Bezug dazu. Du kannst nicht sagen, ich habe das erlebt, weil ich ja ein Kriegskind war, sondern es ist noch jenseits deiner scheinbaren Ich-Erfahrung. Jetzt kommt das Mental rein. Und Anke, dieses Wesen, was sich gerade ausbreitet in deinem Körper. Und sagt, ich habe Angst. Ich weiß nicht, warum ich Angst habe, aber ich habe Angst. Und sucht nach einer Geschichte. Bitte sag mir, ich habe immer Angst. Und man kann es nicht analysieren, man kann es nicht herausfinden. Und dann sagt man irgendwann zu dir, ja, ich habe Wundtraumata. Manche bezeichnen dieses Traumata, indem sie das miterlebt haben, also als ein Ich sozusagen, und andere als ein Nicht-Ich. Was sagt es aus? Es sagt, das ist interessant. Dass wir übertrieben gesagt das Trauma dieser Welt tragen. Sonst wären wir nicht. Sonst hätten wir keine Form. Und wir haben vielleicht manches nicht in diesem Leben erlebt. In diesem physischen Leben. Und auch das kommt in diesem Leben hervor. Und wir wissen es nicht, wir haben keine Geschichte, wir haben gar nichts. Und es ist trotzdem in unserem Wesen. Also kann ich 2 Dinge machen. Ich kann mich als Opfer hinstellen und sagen, ich habe ein Traumata und ich habe diese Geschichte. Und wie schlimm? Oder ich kann es, wenn man es mir sagt, wenn ich es weiß, wenn es mir jemand mitgeteilt hat, dass das okay ist, was jetzt gerade ist. Dein Schmerz, deine Wut, deine Angst. Dann bin ich nicht mehr Opfer. Dann gibt es einen anderen Weg, als mich immer als Opfer darzustellen, ob nun bewusst oder nicht bewusst, als ich oder nicht ich erlebte Geschichte. Das willkommen sein.
Willkommen heißen und fühlen ohne Geschichte.
Ohne Geschichte.
Ohne der Geschichte Wichtigkeit zu geben.
Genau. Bin ich sehr, sehr interessant. Also, anders ausgedrückt. In Wahrheit wissen wir eigentlich nicht, warum wir uns so fühlen, wie wir uns fühlen. Manchmal glauben wir es zu wissen. Manchmal wissen wir es nicht. Und weil wir es nicht wissen, suchen wir danach, um herauszufinden, warum. Also wir suchen wieder nach der Geschichte.
Ja, das Suchen nach der Geschichte kann auch eine Abwehr sein, ne? Das wirklich zu fühlen. Also wenn man eine Ahnung hat, okay, ich habe vielleicht eine Ahnung, wo das herkommen kann, aber im Grunde spielt es keine Rolle. Ne?
Genau. Weil die Geschichte wird es nicht erlösen. Es nährt die Geschichte. Doch das Gefühl wird bleiben. Die Angst wird bleiben. Ich bin vielleicht jemand dann, wenn ich die Geschichte habe und kann sie mit dir teilen und du nimmst meine Geschichte ernst und hörst mir auch noch zu. Und sagst auch die arme Sana. Ja. Das ist ein Drama. Und ich leide jetzt mit. Naja. Also das, was hier ist, ist hier, ob wir das nur eine Geschichte zufügen oder nicht, ob sie aus diesem Leben ist oder nicht, das spielt keine Rolle.
Kannst du das nochmal praktisch beschreiben in der Einzelheit, was heißt jetzt ohne Geschichte fühlen?
Also, ohne Geschichte fühlen.
Und was ist der Unterschied zu ausagieren zum Beispiel?
Okay. Die Geschichte und das Fühlen. Und ausagieren und nicht ausagieren. Okay, ich mache hier keine Regel. Ja? Kein Dogma. So oder so. Doch, ich versuche es mal in ein anderes Bild zu packen. Alles ist Energie. Gefühl ist Energie. Angst ist Energie. Wut ist Energie. Also die Grundsubstanz von allem ist Energie. Was geschieht zu der Grundsubstanz der Energie? Packt sich eine Struktur dazu. Dann sind wir bei der Struktur. Zu der Grundenergie legt sich Struktur. Und die Struktur heißt, hat unten Namen. Struktur sagt, das ist Angst. Das ist Freude, das ist Wut, das ist das. Aha. Okay. Und schon haben wir eine Verknüpfung von einer Energie, die spürbar ist, jetzt, in diesem Körper, mit der Struktur, der Idee, was es ist. Wir haben es gelernt. Man hat es uns beigebracht. Ja? Wir sind genauso damit auch gesättigt worden in unseren Zellen. Die Zuordnung Und dann dieser Bezug dazu. Ich bin jemand, der das fühlt. Ich habe das. Ich fühle mich so. Ich habe Angst, ich habe Wut, ich habe Traurigkeit. So. Und wenn wir jetzt anfangen, mal die Struktur wegzulassen von diesem Moment mit der Idee von mir, ich bin das gerade, der Angst hat, der Wut hat. Ja? Osho bringt es auf einen ganz schönen Satz. Er sagt, sage nicht, ich habe Angst. Sondern er sagt, sage, ich bin Angst. Ich bin Angst. Es ist anders, als wenn ich sage, ich habe Angst. Wenn ich sage, ich bin Angst, dann bin ich das jetzt. Und dann sage ich es noch nicht mehr. Ja? Aber wenn du es schon sagst, dann sag, ich bin Angst. Wenn du sagst, ich habe Angst, habe ich eine Distanz davon. Ich bin es nicht, sondern ich sage, ich habe es. Aber ich fühle es nicht. Ich spüre die Energie jetzt nicht im Körper. Also, das, was jetzt ist, so wie es ist, ohne zu wissen, was es ist. Damit sein, was wir im herkömmlichen Sinne sagen, fühlen. Ohne Nennung. Jetzt kann man sagen, es passiert sowieso, diese Benennung, und es passiert automatisch, und ich habe gleich den Bezug. Ja. Doch wir können neu beginnen. Ganz neu mit dem zu sein, mit dieser Energie zu sein und sie nicht zu benennen. Die Möglichkeit besteht. Und das heißt, ohne Geschichte zu sein. Wenn ich eine Geschichte zu haben und sage, ah, das ist so schwer und es geht nicht, und dann fühle ich es nicht. Gangashi sagt ja dazu, versucht nicht, einen Flughafen neu einzurichten oder umzugestalten, wenn du mit dem nächsten Flieger gehst. Das machen wir, wenn wir eine Struktur zu machen und sagen, oh, der Flughafen so, schnell mal so, dann geht es mir besser, und wenn ich diese Struktur habe, dann steige ich in den Flieger. Sein mit dem, was jetzt ist. Und das ist das Schöne, da kommen wir wieder an die Eingangsgeschichte, die Veränderung der Struktur bringt keinen Frieden. Ja? Wir können zu diesem Gefühl noch eine Struktur dazulegen. Aber der Frieden wird nicht entstehen. Ich kann meine Gedanken verändern und sagen, ach, ich rede mir das jetzt schön. Also kein Frieden wird entstehen. Das Gefühl wird wiederkommen, die Energie wird wiederkommen, und ich werde wieder im Unfrieden sein. Damit zu sein, ist Frieden. Jede Veränderung zu versuchen, diesen Moment zu verändern oder den Flughafen umzugestalten, gibt keinen Frieden. Keinen wahren Frieden, so muss man sagen. Keinen wahren Frieden. Keinen ewigen Frieden. Vielleicht den kleinen Frieden. Und ich bin zufrieden, dass ich sage, oh, schöner Flughafen, nein. Also, damit sein. Ich weiß nicht, ob es klar war.
Oder klar. Doch, also praktisch das reine Sein damit ist quasi auch jenseits des Teiles im Gehirn, das alles in Worte fasst. Und das kann zwar jeden Moment wieder passieren, dass es in Worte gefasst wird, aber dann einfach immer wieder im Moment schauen, wie ist es jetzt vor den Worten, ohne Worte, einfach wie fühlt es sich wirklich an. Und dann hatte ich noch angesprochen, das Extrem, etwas auszuagieren, ein Gefühl. Also es, ich weiß nicht, wie soll man das beschreiben, sich reinsteigern, es nach außen zu bringen und damit das wirkliche Fühlen zu unterdrücken? Wie würdest du ausagieren beschreiben?
Also ausagieren heißt für mich in dem Fall nicht auf andere werfen. Auf andere werfen. Mhm. Punkt. Ja, so. Was ich zustimme, ist der Energie Raum zu geben. Was heißt es? Ich kann es zum Beispiel in Bewegung umsetzen. Energie ist nichts Statisches. Wasser bewegt sich. Im Indischen gibt es zum Beispiel eine kleine Übung. Wenn wir Energien in unserem Körper haben, wir sitzen jetzt zum Beispiel in irgendeiner Begegnung und du merkst, es tut sich was in deinem Körper. Bewegung, Energie, Kraft, vielleicht Ungeduld, genervt sein, Ärger. Du kannst die Hände benutzen. Du kannst der Energie Raum geben. Nicht, oh, wie soll ich sie jetzt benutzen? Ja, sondern sie einfach sie bewegen lassen. Du kannst aber auch dich hinstellen. Also, es ist ja auch typbedingt. Ja? Wie ist jeder Mensch? Man kann ja nicht eine Regel aufstellen und sagen, so. Der eine kann damit super sitzen, allein. Der andere tanzt damit. Das hat Osho gemacht. Osho hat in seiner ganzen Meditation hat er nichts anderes gemacht, indem er diese Energien, die in uns verborgen sind und keinen Raum hatten, in körperliche Bewegung umgesetzt hat. Und Stimme und Schreien und Weinen. Also er hat die Gefühle, er hat ihnen Raum gegeben, sich zu bewegen. Nicht unterdrückt, nicht weggemacht, sondern Raum gegeben. Und das kann ein Spaziergang sein, das kann alles sein. Doch werfe es nicht auf jemanden. Der andere kann nichts dafür. Er hat nichts damit zu tun. Es ist deine Energie.
Um es auf jemand anders zu projizieren, das heißt ja immer auch dann in die Geschichte gehen. Ne? Weil man macht eine Geschichte und da ist der andere dran beteiligt und hat, da hat er seine Rolle. Und, aber wenn man das gar nicht erst in der Geschichte formt und versucht einzubauen, dann, ja, dann ist es auch viel leichter, es nicht auf jemanden zu projizieren. Ne? Also, oder
ich hoffe, es kann durch unser System fließen. Die Energie kann durch unser System fließen und wir haben es vergessen. Wenn es nicht fließen kann, wird es irgendwo stocken und hängt an der Geschichte und wir sagen dann, ich habe einen Trauma. Ich habe dies, ich habe das, ich habe jenes. Und meine Geschichte wird immer größer mit dem, was ich alles habe. Oder auch nicht habe. Ja. Also wir brauchen uns keine Sorgen machen. Keine Sorgen über das, was jetzt hier ist. Sondern das, was jetzt hier ist, hat so zu sein, wie es ist. Scheinbar dieses Außen, was da geschieht oder nicht geschehen sollte, oder hier. Und dieses Innen und scheinbar Außen sind nicht getrennt. Wir können nicht sagen, warum wir uns so fühlen, wie wir uns fühlen. Und jeder Versuch, das zu sagen, lässt uns sein. Es zu beziehen auf etwas lässt uns leiden. Weil dieser Bezug ist nicht wahr.
Das Leben ist ja auch sehr weise. Es gibt ja auch, es passiert auch nur die Intensität, die dann vielleicht in dem Moment auch verarbeitet werden kann oder angenommen werden kann oder sich ausdrücken kann. Ne? Also
Herr Samapan sagt dazu, wir kriegen nie mehr, als wir tragen können oder leben können. Oder das Leben gibt uns nicht mehr, als wir tragen können oder leben können. Ja, ist so. Und doch haben wir die Möglichkeit, egal was ist, die Zuflucht in diesem Moment zu nehmen. Also nicht in Flucht von wir, sondern wenn wir uns von diesem Moment bewusst werden, was ist, können wir zurückkommen in diesen Moment. Dann werden wir nicht in diese Geschichte gezogen. Wenn wir in die Geschichte gezogen sind und wir bemerken, wir sind in der Geschichte, kommen wir wieder zurück in den Moment. Das meine ich mit Zuflucht. Zuflucht zu dir selbst. Zuflucht zu dir selbst. Sprachlich komische Worte. Ja.
Also immer wieder frisch gucken, was ist jetzt,
ja, ne?
ohne jetzt zu sagen, oh scheiße, jetzt gerade bin ich aber in die Geschichte gegangen, also ohne sich selber irgendwie zu regulieren und zu beurteilen, sondern einfach, okay, jetzt gucke ich halt wieder, wie es jetzt ist und ja. wie ist es jetzt und wie fühlt es sich an und kann ich es fühlen, ohne in wörtliche Struktur zu fassen und dabei bleiben und immer wieder und frisch und neu, egal was vorher war.
Genau.
Ja, schön.
Ja,
möchtest du noch, ist noch was da von dir, was du dazu sagen möchtest?
Das, was nicht ausgesprochen werden kann, weil es jenseits der Worte ist, sind mit den Worten, wenn es dann in Sprache ist, nur ein Fingerzeig. Glaubt mir nicht. Findet es selbst heraus. Findet heraus, ob das die Wahrheit ist. Nur in deiner eigenen Erkenntnis. Lass du es wissen. Die Erkenntnis des Selbst, was sich selbst erkennt und in der Erkenntnis des Selbst aufgeht. Was kann da gesagt werden?
Trotzdem schön gesagt.
Ja, dann. Danke. Danke für den Kommen. Danke für diese Kamera, was ja auch immer. Gottes Form. Da ist noch eine Kamera. Danke. Ja, danke. Danke fürs Hören. Und fürs Hören.